Bevor die Predigt losgeht, wollen wir dich kurz auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Ab September starten beim EBTC wieder unsere berufsbegleitenden Lehrgänge. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir ab sofort die Gebühren für alle Bibelkunde-Lehrgänge um 25% reduziert. Besonders wertvoll ist es, als Ehepaar gemeinsam zu studieren. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich 50% Rabatt auf die Studiengebühren der Ehefrau, wenn ihr als Ehepaar gleichzeitig am EBTC studiert. Eine ideale Gelegenheit, Seite an Seite geistlich zu wachsen. Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, ebtc.org/Bibelschule, und meldet euch direkt an. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Bevor die Predigt losgeht, wollten wir dich kurz auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Ab September starten am EBTC wieder unsere neuen Lehrgänge, zum Beispiel mit Bibelschule mit Gewinn. Dort lernst du, wie du die Bibel selbst studieren kannst und das Ganze gewinnbringend in der Gemeinde einsetzt. Die Lehrgänge finden an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz statt. In Berlin, bei Köln, Soest und in Zürich. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Schau einfach mal auf ebtc.org/Bibelschule vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Beginne mit dem Unterricht für heute. Ich habe ein paar Dinge von gestern. Also ich versuche im Vorfeld einiges da durchzukauen oder dass die Begriffe stimmen. Und manchmal mache ich das hinterher. Da war ein paar Dinge von gestern, damit es bei euch richtig so notiert wird. Unter diesem ganzen Thematik von Armenien, also Jakobus Armenien und seine Lehre, war der sogenannte Einspruch, ja, diese fünf Punkte, und das heißt tatsächlich auf Deutsch, auch so wie im Englischen, die Remonstranz, also Remonstranz, Remonstranz, 1610. Das heißt nicht der Einspruch, das war eine allgemeine Beschreibung, sondern die Remonstranz. Und das nochmal war die Idee, diese fünf Punkte von Armenius, nämlich von seinen Anhängern, die zusammengefasst worden sind. Okay? Auf quasi als Antwort oder Probleme oder Einspruch auf Calvinismus. Okay? Damit das klar ist. Remonstranz. Und dann haben wir von dieser Akustik, so auf Englisch heißt es Tulip oder Tulpe. Total Depravity und so weiter. Wir haben, falls es interessiert, haben wir es auf Deutsch. Also es heißt Taube, so wie so, ja. Und das Taube heißt totale Verderbtheit. T, totale Verderbtheit. A, Ausdauer der Heiligen. Und dann U, totale Verderbtheit. Ausdauer der Heiligen und dann unwiderstehliche Gnade. Und dann B, begrenzte Versöhnung oder Sühneopfer, je nachdem, wie man das ausdrückt. Und dann E, Erwählung als bedingungslos. Ich wiederhole, totale Verderbtheit, Ausdauer der Heiligen, unwiderstehliche Gnade, begrenzte Versöhnung oder Sühneopfer oder Sühnung und dann Erwählung als bedingungslos. Okay, falls ihr das noch braucht, dann kommt auf mich zu in der Pause. Das waren die zwei Dinge, die wir weitergeben wollten. Okay, we're ready.
Okay, Session 5.
Wir sind heute Tag Nummer 5 und Session Nummer 5.
We're going to look at some of the movements in Christianity, particularly in Europe after the Reformation.
Und heute geht es um Trends im Christentum, vor allem in Europa, nach der Reformation.
Point 29.
Und jetzt sind wir bei Römisch 29.
Immediate post-reformation movements.
Und hier heißt es die Post-Reformationen Bewegungen. Das glaub ich fehlt in eurem Schema da. Das Wort Bewegungen.
Now I only give you two movements.
Ich werde jetzt eigentlich so nur zwei Bewegungen euch weitergeben.
But there are technically three.
Aber das sind eigentlich im eigentlichen Sinne sind so drei verschiedene deutliche Bewegungen.
One of which is Puritanism.
Und dann das waren die Puritanismus von den Puritanern.
But because of our time, it's the one we're not going to talk about.
Und aus Zeitgründen, das ist die Bewegung, die wir nicht betrachten werden.
And I know that some of you are interested in the Puritan period.
Ich weiß, dass einige von euch Interesse haben an die Puritaner und ihre Zeiten.
So I would encourage you to read, if you can.
Aber ich würde euch Mut machen, zu diesem Thema einiges zu lesen.
Some of the works Jonathan Edwards.
Das sind so die Werke von Jonathan Edwards, Amerikaner zu diesem Zeitpunkt.
And John Owens.
Und dann John Owens. Also Owens.
These two will give you a great understanding of Puritan theology.
Die beide werden euch eine gute Verständnis vermitteln von dieser puritanischen Theologie, die Puritaner. Und ich glaube, ich habe die auf Englisch auf jeden Fall unten in der Bibliothek gesehen. Da könnt ihr dazwischen in der Mittagspause da alle 17.000 Bände so.
But the two that we will deal with are confessionalism first.
Aber die zwei Bewegungen, die wir heute betrachten möchten, sind zuerst Nummer eins, Konfessionalismus.
Confessionalism was also known as Protestant Scholasticism.
Und das war die erste und der zweite werden wir gleich erwähnen. Konfessionalismus, auch aus protestantischer Scholastizismus bekannt.
It was a defense of tradition and methodology.
Und diese Bewegung war eine Verteidigung der Tradition und Methodik.
It had three key aspects.
Und hat drei Aspekten.
First, the role of the human reason was enlarged.
Nummer eins, die Wichtigkeit des menschlichen Verstandes war vergrößert.
Which included a use of philosophical categories.
Darunter auch eine, damit man auch in philosophischen Kategorien gedacht hat und diese Kategorien verwendet. Ich wiederhole das. Die Wichtigkeit des menschlichen Verstandes war vergrößert. Und das bedeutet, philosophische Kategorien wurden verwendet.
Second, Christianity was considered a logically defensible system.
Und das hieß jetzt, das Christentum ist ein logisches, vertretbares System.
Basically, the idea was is that Christianity was reasonable.
Okay, das heißt, dass die Ideen waren, das Christentum war logisch oder konnte man so verständlich mit dem Verstand verstehen und weitergeben.
And could be defended with logical arguments.
Und man könnte auch das System verteidigen mit logischen Argumenten.
And the third point is that theology became highly speculative.
Und Nummer drei, die Theologie wurde sehr spekulativ. Die Theologie wurde sehr spekulativ. Spekulativ. Dr. Hedder so gesagt.
Basically, if you remember medieval scholasticism.
Aber wenn man zurückdenkt an mittelalterliche Scholastik.
This is basically the Protestant version.
Jetzt haben wir die protestantische Version von der Scholastik.
Now the second post-reformation movement was Pietism.
Die zweite postreformationische Bewegung war Pietismus.
This was a movement that was a reaction to confessionalism.
Und die Bewegung war eine Reaktion zum Konfessionalismus, was wir gerade gesehen haben.
There are two types of Pietism.
Das sind zwei Arten oder mindestens zwei Arten von Pietisten oder Pietismen hier.
There was German Pietism and American Pietism.
Da war deutscher Pietismus und amerikanischer Pietismus.
Let's begin with German Pietism.
Und jetzt wollen wir mit dem deutschen Pietismus sehr das betrachten.
The key leader in this movement was Philipp Jakob Spener.
Schlüsselfigur Philipp Jakob Spener.
Who lived from 1635 to 1705.
Der lebte 1635 bis 1705.
And he is
1635 bis 1705.
And he is called the father of Pietism.
Er wurde Vater des Pietismus genannt.
Now there are six key concepts in his system.
Jetzt haben wir sechs Hauptkonzepte in seinem Lehren, so von Spener.
First, he had a much stronger emphasis on the priesthood of believers.
Er hat eine noch stärkere Betonung auf dem Priestertum der Gläubigen als bisher.
While this was a Protestant idea,
ja, natürlich war das eine Idee aus der protestantischen Ecke.
Some groups emphasized it more and some less.
Einige Gruppierungen haben diese Priestertum alle Gläubigen mehr betont als andere.
He had one of the strongest emphases on priesthood.
Und bei ihm war diese Betonung sehr stark ausgeprägt.
The second key concept is less of an emphasis between laity and clergy.
Nummer zwei, weniger Betonung auf den Unterschied zwischen Laien und Geistlichen. Weniger Betonung auf den Unterschied zwischen Laien und Geistlichen.
Which led to the third key concept of his system.
Und das führte zu Nummer drei.
Which was the idea of a greater common responsibility among all Christians.
Nummer drei, eine größere allgemeine Verantwortung unter den Christen. Do you mean for the individual or as a group?
For each individual Christian, right.
Okay, lass mich es besser zum Ausdruck bringen. Eine größere allgemeine Verantwortung für jeden Christen. Nicht nur als Christen als Gruppe, sondern als für die Einzelnen.
Fourth key concept of his system was that a pastor's preaching should move away from the academic to a call for obedience.
Und Punkt Nummer vier, die Predigt eines Pastors sollte sich von akademischen zum Aufruf zum Gehorsam ändern.
And remember, this is a response to confessionalism.
Und nicht vergessen, dies hier ist eine Reaktion oder Antwort quasi auf diese protestantische Scholastik, oder haben wir das Konfessionalismus genannt?
Which was highly academic and speculative.
Der an sich so ziemlich akademisch und theoretisch war. Bitte? Die Predigt des Pastors oder eines Pastors sollte sich von akademischen zum Aufruf zum Gehorsam ändern. Mm-hmm. Vom Akademischen zum Aufruf zum Gehorsam.
The fifth key concept is that he believed that theological error would be devastating to the church.
Nummer fünf, er glaubte, dass theologische Fehler sich als verheerend für die Kirche herausstellen würden. Er glaubte, dass theologische Fehler sich als verheerend für die Kirche herausstellen würden.
So while he wanted to move away from academics and preaching,
weil er auf der einen Seite sich so die alle wegbringen wollte von dieser akademische Gedanken und in eine andere Richtung, nämlich eine Hingaberichtung bewegen wollte.
He didn't want to move away from correct doctrine altogether.
Er wollte auf keinen Fall sich wegrücken von richtige und korrekte orthodoxe Theologie im Sinne von der Bibel.
He felt that right doctrine was very important for right practice.
Er war sehr überzeugt, dass richtige Theologie zusammenarbeitet und verbunden ist mit dem richtigen Handeln und Tun.
But this leads to the sixth concept.
Und das führte uns zu Nummer 6.
Yet he felt that lifeless dogma was not good for the church either.
Trotzdem glaubte er, dass eine lebenslose Glaubenslehre für die Kirche auch nicht gut wäre. Ich wiederhole, trotzdem glaubte er, dass eine lebenslose, also ohne Leben, leblose, so Schreibfehler hier. Ach, ich werde verrückt. Aha. Trotzdem glaubt er, dass eine leblose Glaubenslehre für die Kirche auch nicht gut wäre. Okay.
Yeah. All right, these were the six main concepts of the system.
Habt ihr das nur, hat Nummer 6 nochmal? Okay.
All right, these were the six key concepts of his pietistic system.
Das war die 6 Hauptkonzepte in seinem pietistischen System oder Lehre.
But there was one personal emphasis that he held that influenced his teaching.
Und Spener hat auch eine persönliche so, Überzeugung, die auch seine Lehre und seine, diese Bewegung beeinflusst hat.
He held to an imminent onset of the apocalypse.
Er glaubte an einen unmittelbar bevorstehenden Anfang der Endzeit.
He preached about it frequently.
And that was his personal.
Yeah, it was his, right. But it affected the way he
talked. Das war seine persönliche Überzeugung, und aber das hat er sehr oft gepredigt. Aber das gehörte auch aus seiner Sicht nicht zu seiner Lehre. Und das ist nochmal: Er glaubte an einen unmittelbar bevorstehenden Anfang der Endzeit.
Now, just a brief mention of the second type of Pietism, American Pietism.
Und jetzt wollen wir diese zweite Art von Pietismus, habe ich genannt, so amerikanischer Pietismus.
And when I say brief, I mean very brief.
Und wenn ich sage so kurz zusammengefasst, ich meine sehr kurz.
The key founder in this was John Wesley.
Der Hauptperson hier in dieser Bewegung war John Wesley.
He lived from 1703 to 1791.
1703 bis 1791.
And the Methodist Church emerged from his life and teaching.
Und die methodistische Kirche entstand aus seinem Leben und seiner Lehre.
Is there a great presence of Methodist Church here?
Yeah, the Methodists sind auch in they're okay. Also here in Germany and okay, in Europe, yeah. Mm-hmm. Und stammen, they came out of America back
right,
here, right?
Back here, yeah. Yeah.
Okay. Gefragt, ob die Methodisten in Europa, in Deutschland zu finden. Ich habe ja, die sind da zurückgekehrt sozusagen ja, nach Europa.
Okay. John Wesley is an interesting person.
John Wesley ist eine sehr interessante Persönlichkeit.
Because in a very technical way in his theology he was an Arminian.
Also im eigentlichen Sinne von der Theologie war er Arminianer, also nach Armenien und seine Lehre.
But if you've ever heard any of his hymns, he sounds very much like a Calvinist.
Aber wenn man einige von den geistlichen Lieder, die er geschrieben hat, seine Lieder klingen sehr so kalvinistisch.
At a recent conference that I attended,
ich war neulich auf einer Konferenz.
John MacArthur, the pastor of Grace Community Church,
der John MacArthur, Pastor von Grace Community Church, war auch da.
Said that John Wesley was not an Armenian.
Und er sagte, dass John Wesley, oder behauptete, dass John Wesley kein Arminianer war.
He was just a confused Calvinist.
Er war nur ein Calvinist, aber ein bisschen durcheinander in seinen Gedanken.
Very interesting.
Ja, oder so ein verwirrter Calvinist, kann man ihn so nennen. Er sagte, das finde ich sehr interessant. Okay.
Let's move to point 30.
Okay. Punkt Nummer 30. We could have spent the whole week on Pietism with this group.
I'm oh, sure.
Some of their history here. Yes. Wir hätten die ganze Woche mit Pietismus uns beschäftigen. Das ist eigentlich unser hier in Deutschland oder Europa überwiegen. Das ist viele von uns unser Hintergrund. Ja.
Every topic that we have covered.
Ich weiß, jeder Thema bis jetzt.
We could have spent months studying.
Hätten wir locker Monate so verbringen können. Und jeden Punkt. Jetzt sind wir bei Römisch 30.
Okay.
So now we're at number 30.
Yeah. Okay. Let's look at what's known as the Enlightenment.
Wir betrachten jetzt, was genannt wird, die Aufklärung. Das Zeitalter der Aufklärung.
The period ran roughly from 1648 until 1799.
Und wir springen von einer Zeitraum von ungefähr 1648 bis 1799.
The Enlightenment is considered as a shift from primitive to modern.
Die Aufklärung wird betrachtet als Veränderung von primitiv zu modern. Betrachtet als Veränderung von primitiv zu modern.
Many feel it's the time period in which humanity moved from childhood to adulthood.
Oder man kann es auch ausdrücken, wo wir als Mensch oder Menschheit vom Kindheit zum Erwachsensein. Vom Kindsein zum Erwachsensein. Vom Kind zum Erwachsenen.
Now let's look at two descriptions of enlightenment.
Jetzt wollen wir zwei Beschreibungen von der Aufklärung, aber über die Aufklärung hier betrachten.
You want me to read that whole thing and then you'll just follow it up.
Okay. Nummer eins.
The Enlightenment is a period in human history which began near 1648 and then continued until 1799 with the publication of Immanuel Kant's Critique of Pure Reason in 1781. And F.D.E. Schleiermacher's On Religion, Speeches to Its Cultured Despisers in 1799.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt die Deutsche, aber nochmal, ihr kriegt es in dem Skript, also was Sie bekommen. Die Aufklärung ist ein Zeitalter in der menschlichen Geschichte, das ungefähr gegen 1648 begann und bis 1799 andauerte. Beeinflusst durch die Veröffentlichungen Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft 1781 und Friedrich Schleiermachers über die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern 1799. Okay, wir haben ein Zeitalter, haben wir Daten, beeinflusst durch diese zwei Hauptfiguren, Immanuel Kant und Schleiermacher und ihre beiden Werke. Und das könnt ihr auch später lesen. Okay?
Okay. Second description is a little bit easier to handle.
Und unsere zweite Beschreibung ist, können wir ein bisschen so besser so damit anfangen.
It's the period alternatively known as the Age of Reason.
Das Zeitalter wird ersatzweise auch als Zeitalter der Vernunft bezeichnet.
Because of the exaltation of human rational abilities to the place of final arbiter in the pursuit of truth.
Es wird so bezeichnet wegen der Erhöhung der menschlichen rationalen Möglichkeiten zum höchsten Richter in der Suche nach Wahrheit. I'll repeat the whole thing for them.
No, that's fine.
Wiederhole diese ganze Beschreibung. Das Zeitalter, die Aufklärung, das Zeitalter wird ersatzweise auch als Zeitalter der Vernunft bezeichnet, wegen der Erhöhung der menschlichen rationalen Möglichkeiten zum höchsten Richter in der Suche nach Wahrheit.
Good.
Okay.
All right. Now I want to give you an official definition of the Enlightenment.
Nun aber, nachdem wir zwei Beschreibungen haben oder hatten, haben wir jetzt die Definition der Aufklärung.
Enlightenment is the free and constructive use of reason.
Die Aufklärung ist die freie und konstruktive Anwendung des Verstandes.
In an attempt to demolish old myths, which were, how much do you want me to break that?
Das will be fine. Okay. Um alte Mythen niederzureißen.
Which were seen to have bound individuals and societies to the oppression of the past.
Die einzelne Personen sowohl als auch Gesellschaften in der Vergangenheit unterdrückt haben. Wiederhole diese ganze Definition. Aufklärung ist die freie und konstruktive Anwendung des Verstandes, um alte Mythen niederzureißen, die einzelne Personen sowohl auch als auch Gesellschaften in der Vergangenheit unterdrückt haben.
You can see from this definition why this is problematic for Christianity.
Ihr könnt, glaube ich, sofort erkennen, warum diese Definition für Christentum oder für Christsein, für den Glauben problematisch ist und wird.
Because some of these old oppressive myths would include the death and resurrection of Christ.
Weil per Definition eine von diesen alten Mythen würde das Christ oder Christentum und die christliche Lehre damit auch gemeint.
And various other supernatural occurrences in Scripture.
Und jegliche andere übernatürliche Ereignisse in der Bibel, Wunder zum Beispiel, miracles for example.
Right. Yeah. All right, let's look at a couple of foundations of the Enlightenment.
Jetzt wollen wir Grundlagen der Aufklärung betrachten. Grundlagen der Aufklärung.
The first one was the philosophical revolution.
Wir haben zuerst Nummer eins die philosophische Revolution,
which was established by René Descartes.
Und das der Figur hier ist René Descartes,
who lived from 1596 till 1650.
1596 bis 1650 sein Leben.
Okay. Of course, you know the classic statement.
Wir alle kennen seine klassische Aussage,
which in the Latin is cogito ergo sum.
Cogito ergo sum,
which is I think, therefore I am.
Ich denke, also bin ich.
with
a lot of variation.
With a lot of variation, right?
Ich denke, also bin ich. Seine berühmte klassische Aussage.
What Descartes did was replaced qualitative dimensions of reality with quantitative ones.
Und was getan hat, ersetzte die qualitative Dimension der Realität mit einer quantitativen. Ersetzte die qualitative Dimensionen der Realität mit einer quantitativen.
This involved the preeminence of mathematics.
Darunter auch, nächster Punkt, Präeminenz der Mathematik oder ja, Mathematik.
He also introduced doubt as the first principle of reasoning.
Dazu kam auch, führte Zweifel als erstes Prinzip der Argumentation ein. Führte Zweifel als erstes Prinzip der Argumentation ein.
The result of this is certainty concerning the existence of the doubting subject.
Und das Ergebnis ist Gewissheit in Bezug auf die Existenz des zweifelnden Menschen.
Yeah, I will explain.
ich erkläre, aber das habt ihr alles auch in den Unterlagen später.
This is what he means by his statement, I think, therefore I am.
Und das ist quasi die Erklärung, was damit meint, mit dieser Aussage, ich denke, also bin ich.
Descartes believed that you had to begin with doubt.
Descartes also hat geglaubt und gelehrt, man musste mit dem Zweifeln beginnen.
And his conclusion was this.
Und seine Schlussfolgerung war folgende.
I cannot doubt that I am the one who is thinking.
Ich kann nicht Zweifel daran haben, dass ich es bin, der denkt.
Therefore, I can begin with the certainty that I indeed exist.
Deshalb kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich existiere.
Because he did this,
weil es getan hat und behauptet hat und gesagt hat,
the reasoning and not the divine revelation is the beginning point for philosophy.
Mm-hmm. Okay. Dann wird der Vernunft als Anfang, the reasoning and not the
divine revelation.
Okay. Dann von daher heißt es vernünftiges Ding oder der Vernunft wird der Anfang und nicht göttliche Offenbarung wird der Anfang von der Realität, vom Reality.
The mind rather than divine revelation.
For the beginning, for the
is the beginning point for philosophy.
Aha, ist der Anfang und nicht die Realität, ist der Ausgangspunkt oder Anfangspunkt für die Philosophie.
Is that it?
Okay. Argumentation oder Vernunft und nicht göttliche Offenbarung ist der Ausgangspunkt oder Anfang für die Philosophie. Stand hier schwarz auf weiß.
For Descartes, he could doubt the scripture.
Für die Karl war es ihm möglich, Gottes Wort anzuzweifeln.
And not come to any certainty about it.
Und keine Folgerungen daraus zu schließen.
But he could not ultimately doubt his own existence.
Aber er wollte nicht und war nicht in der Lage, seine eigene Existenz anzuzweifeln.
Because in his experience he knew that he was thinking.
Weil schlicht und einfach aus seiner Erfahrung oder der wusste und dass er Gedanken hatte, dass er dachte.
Therefore the individual mind within.
Und von daher der individuelle Verstand in ihm oder in uns,
rather than any external revelation from without,
anstatt irgendwas eine Offenbarung von auswärts oder von außen,
becomes the source of authority,
wird die Quelle der Autorität für uns oder für ihn und seine Lehre natürlich.
That is one of the foundations that led to the Enlightenment period.
Und das war eine der Behauptungen und Aussagen, die zu dieser Aufklärung geführt hat.
Descartes was very influential among later writers.
Und René Descartes war sehr einflussreich auch unter späteren Schreibern in der Aufklärung.
The second foundation of the Enlightenment was the scientific revolution.
Zweite Grundlage, die wissenschaftliche Revolution.
We will not cover these in any detail, we'll just mention them.
Wir werden diese wissenschaftliche Revolution also nur am Rande erwähnen, werden nicht in Einzelheiten so darauf eingehen.
But three key individuals emerged during this time period.
Drei Schlüsselpersonen, die in diesem Zeitraum so Einfluss ausüben und auftauchen.
First you had Copernicus.
Copernicus
from 1473 to 1543.
1473 bis 1543.
Who taught a new cosmology?
Und er lehrte eine neue Kosmologie.
Next you have Galileo.
Galileo
from 1564 to 1642.
1564 bis 1642.
Who began to describe things in quantitative terminology.
Und er hat angefangen mit quantitative Terminologie. Quantitative Terminologie.
And then you had Isaac Newton.
Und dann Isaac Newton.
From 1642 to 1727.
1642 bis 1727.
And he began to describe the universe as the grand machine.
Und er hat das Universum beschrieben als der große Mechanismus.
And as you know, during the scientific revolution, reason and observation became primary.
Und wie wir wissen, während dieser wissenschaftliche der große Mechanismus, heißt es. Can you see during the
During the scientific revolution?
Und während dieser wissenschaftlichen Revolution, wie wir wissen,
observance and reason became primary, being able to observe.
Verstand und Beobachtung oder empirisches Denken werden die Hauptpunkte. Verstand und Beobachtungen oder das heißt empiricism, right?
Yeah, empiricism, right? Empirical knowledge.
Empirical knowledge. Wie heißt das auf Deutsch? Ja. empirisches Denken, also AM. Also Beobachtungen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.